Frauenorte erzählen Geschichten. 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Heute, genau vor 20 Jahren, am 15. Juni 2000, wurde das Schloss Wernigerode zum Frauenort. Als dritter historischer Platz in Sachsen-Anhalt und damit aber auch deutschlandweit. Was heißt nun aber Frauenort? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass sachsen-anhaltische Geschichte, Landesgeschichte erforscht wurde und nach den Spuren von Frauen, die hier gelebt und gewirkt haben, gesucht wurde. Das Ganze wurde auf einer Tafel zusammengefasst, die am jeweiligen Frauenort öffentlich ausgestellt wird. Um welche Frau es in Wernigerode ging? Dazu reisen Sie bitte mit mir in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Audienz bei Gräfin Anna zu Stolberg-Wernigerode. Apropos Gräfin, wie begrüßt man eigentlich korrekt eine Adlige? Ihre Exzellenz, Ihre Durchlaucht? Ich versuche es. Da vorne ist sie schon und erwartet mich im Festsaal des Schlosses. Ich bin hoch erfreut, Ihnen meine Aufwartung machen zu dürfen. Ach, ich glaube, wir machen lieber Rolle rückwärts. Ich bin das viel zu dünnes Eis für mich, mich in adligen Kreisen zu bewegen. Hätte ich wahrscheinlich noch mal einen Kurs machen müssen. Deshalb bin ich ganz froh, dass Frau Cikan, Katrin Cikan, die Kustodin der Schloss Wernigerode GmbH, mir den Vorschlag gemacht hat, dass sie mich zwar als Hausherrin, als jetzige Hausherrin durchs Schloss führt und mir etwas mehr über Anna zu Stolberg-Wernigerode erzählt. Davon mache ich gerne Gebrauch und möchte sie gerne mitnehmen.
Hallo, guten Tag.
Sie empfangen mich jetzt hier in welchem Raum? Was muss ich mir jetzt vorstellen, wenn ich mir das anhöre und erst später zu einem Besuch ins Schloss Wernigerode komme?
Also wir fangen gleich beim Highlight des Schlosses an. Wir sind im Festsaal, der größte und schönste Raum im Schloss, wie er von vielen genannt wird. Hier findet sich alles zusammen, was Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode mit seinem Baumeister Karl Frühling sich ausgedacht haben, um dieses Schloss so umzubauen, dass wir es jetzt in diesem repräsentativen Stil sehen, wie wir es heute erleben dürfen. Stil des Historismus, Thema Gesamtkunstwerk, Vielgestaltigkeit, all das findet seinen Höhepunkt hier im Festsaal. Und Sie müssen sich einen recht großen Raum vorstellen, wo bis zu 120 Personen früher feiern konnten. Es gibt eine eigene Musikloge und zu Ottos Zeiten gab es tatsächlich dann auch ein 120-teiliges Tafelservis, alles in einem Stil gehalten, also sehr prachtvoll und sehr eindrucksvoll das Ganze.
Jetzt war Stichwort Otto. Otto ist der Gemahl von Anna?
Genau, Otto zu Stolberg-Wernigerode ist der Gemahl von Anna. Die Anna, um die es jetzt hier geht, Anna zu Stolberg-Wernigerode. Und wie das durchaus ist, also es gab damals auch eine Zweiteilung und jeder hatte seinen Bereich. Und Anna hat Otto in jeglicher Hinsicht unterstützt und hat aber auch ihre eigenen Freiräume nutzen können. Das sieht man ganz gut zum Beispiel im Festsaal, denn sie hat die Umbauarbeiten des Schlosses begleitet. Gute 20 Jahre lang und hat die Möglichkeit genutzt, mit den Künstlern, die während des Umbaus hier im Schloss tätig waren, Gemeinschaften zu schließen, auch sozusagen dazuzulernen. Und hier im Festsaal hat sie sich unter anderem an diesem Gemälde auf der Stirnseite mit verewigen können, hat ein Porträt mit eingefügt, eine Tochter, also Tochter von ihr, die uns jetzt ganz glücklich hier im Festsaal anschaut, beziehungsweise mit einem etwas ernsthafteren Gesichtsausdruck so rum.
An den Festsaal anschließend begeben wir uns jetzt in den nächsten Raum.
Genau, also Sie müssen sich vorstellen, allgemein Schloss Wernigerode hat die Schlosskirche eine sehr zentrale Rolle. Man kann fast sagen, wie ein Verteilertreppenhaus in Anführungsstrichen, weil es geht natürlich weit darüber hinaus. Also eben weil diese Schlosskirche so einen zentralen Punkt innerhalb dieses Schlossbaus hat, sieht man ja schon den Stellenwert, den die Kirche für das Grafenhaus, später Fürstenhaus hatte. Und man kommt eben von dieser Schlosskirche A in die Privatwohnräume, da gehen wir nachher auch noch hin, als auch in die Festräume. Und hier haben wir eben dann diesen Lückenschluss zwischen Festsaal und Schlosskirche. War zum Beispiel sehr praktisch, wenn man so möchte, bei Weihnachtsfeiern. Also weil natürlich dann Gottesdienst eben in der Schlosskirche stattfand und dann ging man in den Festsaal. Aber das betraf natürlich auch andere Feierlichkeiten, die eben immer auch durch diese christlichen Handlungen mit umrahmt worden sind.
Das heißt, wir gehen jetzt als nächstes in die Schlosskirche.
Wir gehen jetzt in die Schlosskirche, ein Raum, der Anna sehr wichtig war und den sie auch selber sehr geprägt hat, kann man so sagen.
Mich interessiert, oder ich denke auch alle, die zuhören, interessieren ja auch die Rollen, die eine Adlige in der Zeit des 19. Jahrhunderts, sicher auch davor, aber auch gerade im 19. Jahrhundert spielte. Wir befinden uns jetzt in der Schlosskirche, was man gegebenenfalls auch hören kann, weil es doch etwas mehr Halt in den Gewölben hier. Und ja, Sie sagten, da mit der, die Anna hat einen sehr engen Bezug zu diesem Raum auch.
Also Anna selber wurde ja sehr pietistisch erzogen, das heißt eine sehr christliche Erziehung. Sie kennen vielleicht Frankischen Stiftung zu Halle, also sozusagen in dieser Tradition des pietistischen Glaubens. Und Anna war der Glaubenszeit ihres Lebens sehr wichtig. Es gibt auch diese persönlichen Anekdoten, wenn man so möchte. Aus ihrer Kindheit ist überliefert, dass sie eine sehr strenge Erzieherin zumindest in einer Sache hatte. Also wenn zum Beispiel nächtliches Gewitter war, dann wurde die jugendliche, kindliche Anna geweckt und musste sozusagen beten, weil das jüngste Gericht gekommen war. Und das ist etwas, was Anna später noch beschäftigt hat, also im Sinne von laute Töne etc. waren ja dann doch immer ein Gräuel, was man sich vorstellen kann. Und gleichzeitig ist es, denke ich, vielleicht auch mit einer der Motivationen gewesen. Sie hat ja ihre Kinder selber in der Religion unterrichtet. Also das war ihr eine sehr wichtige Sache und das hat sie durchaus auch unterschieden von anderen adligen Frauen, eben dieser sehr zeitintensive Umgang mit ihren Kindern. Sie fragten nach der Rolle Annas. Da muss man tatsächlich sagen, dass das verschiedene Gesichter sind, verschiedene Rollen, die sie einnehmen musste. Einerseits war sie natürlich eben die Frau Otto zu Stolberg-Wernigerodes, dem Mann sozusagen, der bis zum Stellvertreter Bismarcks aufgestiegen ist, eine hohe politische Rolle innehatte. Insofern hatte sie natürlich repräsentative Pflichten, das heißt auf offiziellen Empfängen, Bällen etc. glänzen, wie man vielleicht heute so sagen würde. Auf der anderen Seite war es aber genau so, dass sie eben ihrem Mann den Rücken frei halten musste. Das heißt, hier vor Ort im Schloss Wernigerode alles lenken und leiten. Also das ging eben in Aufgaben zum Teil in diesem Baubereich mit hinein, aber natürlich auch, sie waren so circa 50 Angestellte, die allein für diesen Schloss, um das Schloss sozusagen, diese Arbeiten im Schloss bewerkstelligen zu können, also vom Koch bis zum Laufburschen, all das hat sie gelenkt und geleitet. Richtig stressig wurde es für sie, wenn sich der Kaiser zu Besuch angekündigt hat, dann hatte sie natürlich alles zu regeln im Sinne von Sitzordnung, bis dass der kaiserliche Gast entsprechend gut untergebracht versorgt worden ist. Ihren persönlichen Teil macht aber eben auch eine starke soziale Ader aus. Bis zu einem gewissen Teil gehört das natürlich mit zu einer Rolle einer Regentin, einer Grafschaft. Aber sie ist über diesen Bereich noch hinausgegangen, als dass sie auch wirklich persönlichen Besitz eingesetzt hat. Das ging so weit, später werden wir es ja vielleicht nochmal vorlesen. Also es gab eine Gründung in der Stadt, ein Kinderhospital, das sie dann auch sehr mit eigenen Finanzen unterstützt hat, über die eigentlichen Gelder hinaus. Es war ein Herzensbedürfnis zum Thema Weihnachten, Weihnachtsgeschenke zu verteilen zu bedürftigen Kindern. Wir haben aber eben hier, jetzt sind wir ja in der Schlosskirche, auch das Thema Ausschmückung des Gottesraumes. Also sie selber war ja sehr musisch begabt, interessiert. Sie hat sehr gern gezeichnet, handwerklich gearbeitet. Und insofern gibt es hier im Schloss, in der Schlosskirche, eine sehr schöne Schnittstelle. Man hat hier, also Anna mit ihren Töchtern und auch Schwiegertochter haben diese Schlosskirche ausgestattet. Es gab sehr viele Vorhänge, Stickereien, wenn man so möchte. Und einige davon sieht man hier noch im Altarbereich. Dort jetzt nicht die gestickten, sondern die gemalten Sachen. Aber man hat halt eben dieses Gotteshaus auch mit ausgestattet. Es ist halt mitnichten so, dass jetzt die Prinzen und Prinzessinnen hier mit allem spielen durften. Ja? Also man hat dann schon darauf geachtet, dass es eben bestimmte Wertigkeiten gibt, die eben nicht zum Spielen sind. Es gibt auch so Überlieferungen, wo die Kinder dann sprechen, ich sage jetzt mal, einmal im Jahr wurde dann die und die Sammlung rausgeholt und dann haben wir ehrfürchtig uns das anschauen können. Also das ist jetzt nicht, dass man dann das einfach so benutzt hat, sage ich jetzt mal, sondern das ist schon ein Wert vermittelt wurde. Ja, wir sind jetzt im Schreibzimmer Annas, jenem Raum, den Herr Joranek ja mit als einen der schönsten im Schloss beschrieben hat. Und wie wir sehen, ist dem auch wirklich so. Also auch hier wieder dieses Thema Gesamtkunstwerk, also dieses Aufeinanderaufbauen von Wandgestaltung, auch dem Möbeljahr, was Sie drin finden, auch damals die ausgewählten Gemälde, die Sie an der Wand finden. Und dieses Schreibzimmer liegt ja sehr zentral in der Wohnung von Anna. Also wir haben ja hier eine Raumfolge mit dem roten Salon, mit dem Schreibzimmer. Dann haben wir das Schlafzimmer, Ankleidezimmer. Es gehören noch drei weitere Räume hinzu. Und Anna selber hat sich in diesen Räumlichkeiten auch sehr wohlgefühlt. Und das heißt, also sie hat auch selbst berichtet, also meine Räumlichkeiten sind sehr schön geworden. Also sprich, hier denke ich, kann man auch die Anna ganz gut einfangen. Und hier im Erkerbereich sehen Sie eine Staffelei, auf dem sich ein Foto eines der sieben Kinder von Anna und Otto befindet. Es ist der kleine Heinrich, das einzige Kind, was tatsächlich im Kleinkindalter verstorben ist. Also die anderen sechs haben das Erwachsenenalter erreicht. Anna hat zeitlebens einen sehr guten Kontakt zu ihren Kindern gehabt. Aber dieser kleine Heinrich eben sehr früh verstorben. Und man kann schon sagen, dass das so ein spezieller, markanter Punkt in dem Leben von Anna und auch Otto war. Aber jedenfalls so, dass sie im Grunde diesem Heinrich auch viele ihrer sozialen Arbeiten in der Stadt gewidmet hat, was im Grunde dann auch dahin gipfelte, dass ein zwar zu dem Zeitpunkt schon bestehendes Kinderhospital, aber letztendlich dann auch in den Namen Heinrichsstift umgewandelt worden ist. Und zu diesem Stift gibt es auch ein Statut, was ich Ihnen gerne einmal vorlesen kann. Statut des Heinrichsstifts zu Nöschenrode. Ich, Anna, Fürstin zu Stolberg-Wernigerode, Prinzessin Reuß, jüngere Linie, erkläre hierdurch Folgendes. Ich unterhalte seit längeren Jahren eine Anstalt zur Pflege kranker und schwächlicher Kinder, welche ich den Namen Heinrichshaus beigelegt hatte. Die Kosten dieser Anstalt sind in der Hauptsache aus meinen Mitteln bestritten, doch sind auch mehrfach milde Beiträge von anderer Seite dazu gespendet. Die Anstalt war früher in einem von meinem Herrn Gemahl mir geschenktem Hause in Wernigerode untergebracht. Dieses ist inzwischen veräußert und der Erlös wird mit anderen von mir zu demselben Zweck angesammelten Kapitalien, gesondert von meinem sonstigen Vermögen, verwaltet. Nachdem wir neuerdings zur Unterbringung der Anstalt von meinem Gemahl, das demselben von der verstorbenen Frau Professor Huber letztwillig zu Zwecken der Arm- und Krankenpflege, wie sie durch evangelische Diakonissinnen geübt wird, vermachte und zugefallene in Nöschenrode belegte Haus mit Garten zur Benutzung überwiesen und zugleich dessen Schenkung an eine zu begründende Stiftung in Aussicht gestellt ist, errichte ich hierdurch eine selbstständige Stiftung unter dem Namen Heinrichsstift und erteile derselben das nachstehende Statut. Paragraph 1. Zur Pflege aufgenommen werden kranke und schwächliche Kinder bis zum Alter von 14 Jahren. Außerdem werden aufgenommen evangelische Diakonissinnen, die sich der Arm- und Krankenpflege widmen, beziehungsweise die im Dienste der inneren Mission am Orte oder auswärts ermattet sind. Paragraph 2. Das Vermögen besteht zurzeit aus Kapitalien, welche Anna zu diesem Zweck gespart hat und welche sie im Betrage von 47.000 Mark der Stiftung überweist. Paragraph 3. Weitere Annahmen. Zinsen aus Stiftungskapital und Vermögensstücke der Stiftung, Schenkungen, Pflegegeldern für die Kinder, Kostgeldern, die für die Diakonissen gewährt werden, eigene Erträge. Paragraph 4. Stiftung steht unter Oberaufsicht des Fürsten. Wernigerode, 19. Mai 1894. Genau. Also man sieht natürlich, dass Anna die Möglichkeiten ihrer Zeit ausreizt, aber es gibt natürlich immer noch den Patriarchen, würde man vielleicht sagen, also den Mann, der natürlich über allem dann trotzdem steht. Genau.
In dem Zimmer, haben Sie mir verraten, kann man auch an anderen Kleinigkeiten ablesen, da wie eng oder wie oder Ihre Mutterrolle, wie sie sie verstanden hat, was es für Spielsachen gab. Dr. Joranek sagte auch, dass die Kinder des Öfteren sie hier auch besucht haben. Ich denke, da gibt es jetzt Parallelen in Richtung Homeoffice, Homeoffice arbeitenden Müttern.
Genau. Nur, dass die heutigen Mütter wahrscheinlich keine Amme trotzdem mit zur Verfügung haben, wo man die Kinder dann doch mal sozusagen abgeben darf, genauso wie die Hauslehrer. Also hier findet sich das an Kleinigkeiten. Also hier rechter Hand sehen Sie zum Beispiel so einen kleinen Kinderstuhl, also ein eigens auf die Größe für Kinder runterreduziertes Objekt, wenn man so möchte. Die besagten Trajons-Skulpturen finden wir dort in der Vitrine. Ansonsten denke ich, stelle ich mir jetzt so vor, ohne das jetzt wirklich genau zu wissen, aber also Anna hat ja eben hier auch ihre Schreib- und Malarbeiten erledigt. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein oder andere Kind sicherlich da auch mal wie heute mit am Schreibtisch gesessen hat und dann ihre Malutensilien mit benutzt hat.
Also jetzt haben wir gesprochen über ihre Schreibarbeiten, beziehungsweise über, dass sie gerne gemalt hat. Jetzt kommen wir noch zum musikalischen Teil. Wir haben uns ja vorhin auch in der Schlosskirche befunden, wo es eine sogenannte Walker-Orgel.
Genau, also von der Firma Walker, diese sogenannte romantische Orgel, also die ist eingebaut worden in der Zeit, als sich Anna hier bewegt hat. Genau.
Das heißt, sie hat unter Umständen auch gespielt?
Sie hat sie hat hier gespielt, genauso wie sie an anderer Stelle, also in der historischen Halle zum Beispiel, gehen wir dann auch noch hin, am Flügel begleitet hat. Und gerade in ihrer, in den Familienüberlieferungen ist halt festgehalten, dass eben dieses gemeinsame Singen und wo eben Anna musizierend begleitet hat, übrigens auch hier im Arbeitszimmer am Harmonion. Also das wird sozusagen als sehr schöne Familienerinnerung bewahrt, dieses gemeinsame Musizieren. Man muss aber sagen, dass Anna vom Herzen her schon, glaube ich, eher lieber gezeichnet hat oder auch modelliert hat. Also dieses Musizieren gehörte ja durchaus auch mit zum guten Ton, dass man unterhalten kann und hat ja offensichtlich auch wunderbar funktioniert. Aber sozusagen die kleineren Leidenschaften von Anna lagen vielleicht nochmal in anderem musischen Bereich. Sie war auch sprachlich sehr begabt, hat zu allen möglichen Umständen Gedichte geschrieben. Da kann ich nachher auch gerne nochmal das ein oder andere zitieren. Das ging dann auch so weit, dass sie kleine Theaterstückchen geschrieben hat, beziehungsweise auch bestehende erweitert hat. Und da, wo heute sich die Schlossterrassen am Schloss befinden, also sprich ein Restaurant, gab es früher so, ich sage es mal in Anführungsstrichen, ein kleines Hoftheater. Also da konnten dann eben die Schlossbewohner selbst Theaterstücke aufführen, was dann auch Anna genutzt hat mit ihren Kindern, Enkelkindern. Und durchaus auch als Besucher oder sozusagen, die dieses Stück dann mit anschauen können, lud man sich zum Beispiel Waisenkinder aus der Stadt mit ein. Also auch hier wieder diese Verbindung zwischen privaten Vergnügen und vielleicht auch jemand anders. Ein Vergnügen machen.
Sie sprachen gerade Stichwort Bildung an. Wie muss man sich das eigentlich verstehen oder ist bekannt, welche Art Bildung also ihre eigene war jetzt als Kind, als Jugendliche, als heranwachsende Frau? Wo hat sie denn diese Sprachkenntnisse, musikalischen und so weiter erwerben können? Wie muss man sich das heutzutage vorstellen?
Also Adelstöchter haben ja grundsätzlich, kann man schon sagen, eine entsprechende Ausbildung erhalten, wenn man jetzt auf das eigentliche Musische kommt, ist es tatsächlich so, dass Anna Zeit ihres Lebens da dann trotzdem ein bisschen zurückstecken musste. Also das war familiär nicht immer unbedingt gewünscht, dass sie diesen Neigungen nachging. Und zum Beispiel, was jetzt die richtige Ausbildung ihrer künstlerischen Fähigkeiten betrifft, hat sie eigentlich erst nach dem Tod Ottos, also nach 1890, mehrere Studienreisen, wenn man so möchte, nach Italien begangen und hat dann dort zumindest ihre Zeichenkünste vertieft, weil man muss ja schon sagen, dass sie autodidaktisch doch schon ein sehr gutes Niveau erreicht hat. Und ich hatte es ja vorhin noch mal im Festsaal erwähnt, sie hat ja diesen Umbau ganz praktisch genutzt, um sich mit den Künstlern, die hier eben tätig waren, auszutauschen und da auch zu vervollkommnen. Wir sind auf dem Weg hierher auch an einer Vitrine vorbeigekommen, wo man kleine Modelle sieht, die Anna geformt hat, also die später auch in größer umgesetzt worden sind. Und wenn wir nachher nochmal zur historischen Halle gehen, werden wir nochmal eine Zwergenfigur sehen, die eben Anna auch modelliert hat. Genau.
Und jetzt gehen wir weiter in Richtung
Halle.
Halle. Genau, gehen wir Richtung Halle. In Wernigerode Richtung Halle. Genau.
Da kommen wir jetzt nicht rein, weil der Kollege da seine Werkstatt hat, aber dahinter sind dann eigentlich sozusagen zwei Empfangsräume, die eben noch zu Annas Wohnung gehörte. Also es war sozusagen der Bereich, bis dahin war es noch so halbwegs öffentlich, wenn man so möchte. Und hier war man dann schon wirklich im inneren familiären Bereich. Der Rote Salon, in dem wir uns befinden, war dann auch der Raum, wo man sich als Familie wirklich, also so im engsten Kreis dann zusammengefunden hat. Also man sieht das auch, denke ich, von der Gestaltung her etwas gemütlicher als die männlichen Räume von Otto. Ja, aber dann geht's weiter zur Halle.
Das hat uns unterbrochen bei den interessanten Sachen mit dem Otto.
Ach so, ja, also er wird schon eher als nüchterner beschrieben und Anna eben als sehr sensible Person. Und ich finde es aber dann doch schön, aber es gehört wahrscheinlich dann auch mit zum Bild, dass er, also es ist eben überliefert, dass er von seinem Blick, also vom Schreibtisch aus eben blickend auf ein Gemälde Annas geblickt hat. Also insofern doch romantische Gefühle.
Sie ihn inspiriert bei seinen Staatsgeschäften.
Ja, kann man vielleicht so sagen. Okay, wir sind jetzt in der historischen Halle und an diesem markanten Treppenaufgang zum Rauchsalon befindet sich als Abschluss eine Zwergenfigur, die eben auf ein Modell von Anna zu Stolberg-Wernigerode zurückgeht. Und der Bildhauer Doppmeier, der eben hier auch im Haus weitere Stellen gestaltet hat, zum Beispiel Altar in der Schlosskirche, hat dann das Modell in Groß in Hartholz umgesetzt und der Zwerg firmiert jetzt hier im Haus auch so ein bisschen als unser Maskottchen, Leitbild oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und also man sieht, dass sie doch eine große Ausdruckskraft auch im skulpturalen Bereich hatte. Und ich finde, dieser Zwerg fasst halt auch sehr viele Sachen wunderbar zusammen, die jetzt hier zusammenkommen. Also wir haben einmal im 19. Jahrhundert sowieso das Zwergenthema ist eine wichtige Sache. Zum anderen sind wir aber auch im Harz, wo der Zwerg ja auch als Sagengestalt eine große Rolle spielt. Und ja, ich finde, der passt hier ganz wunderbar rein. Und eben Anna hat sich eben auch an dieser Stelle wieder hier so ein kleines Denkmal gesetzt. Der Zwerg hält das Wappen des Hauses Stolberg in der Hand, also das ist der schreitende Hirsch. Das Wappen ist ja aus dem Hirsch, also schwarzer Hirsch auf goldenem Grund und rote Forellen auf silbernem Grund zusammengesetzt, also das Haus Stolberg-Wernigerode. Das habe ich vielleicht vorher noch nicht gesagt, aber in der Schlosskirche sieht man auch das Familienwappen von Anna, also die Linie Reuß. Auch in ihren Privatgemächern hat man nochmal dieses Wappen ihrer Familie. Genau, und hier in dieser Halle befinden wir uns eben in einem halböffentlichen Bereich. Also danach beginnen ja wirklich die Privaträume der Grafenfamilie. Und hier hat man sich dann schon so ja eben in halböffentlicher Gruppe zusammengefunden. Wir sehen hier diesen Flügel, an dem eben dann auch gemeinsame Liederabende stattfanden. Wie gesagt, Anna eben auch musikalisch und hat dann solche Zusammenkünfte auch begleitet.
Wenn wir gerade sagen, Stichwort Harz und Zwergen und Sagen, gibt es denn auch eine Hexe hier irgendwo im Schloss, bildlich dargestellt?
Wäre mir jetzt zumindest in den musealen Räumen nicht bekannt. In den Sammlungen, in den Depots, da würde sich schon die ein oder andere Hexe noch finden lassen. Aber das ist dann meines Wissens nicht also historisch, also nicht auf Anna zurückgehend oder sowas, sondern gehört halt eben zu den neueren Sammlungen des Hauses.
Ja, wir hatten vorhin, oder beziehungsweise ich habe gehört davon, und das finde ich das besonders Bemerkenswerte auch hier am Frauenort Schloss Wernigerode, dass hier auch das der Frauenort lebendig gehalten wird mit einer Veranstaltungsreihe. Sind wir denn schon in der Nähe oder sind wir gar schon durchgekommen durch den Raum, wo die...
Wir stehen in dem Raum.
Das hätte ich es gewusst. Ah ja, in der Halle, also tatsächlich.
Genau, hier in der historischen Halle eben, weil es sich um auch einen authentischen Ort der Begegnung handelt. Hier findet unsere Veranstaltung Gräfin Anna bitte zum Tee statt. Bis zu 60 Personen. Weibliche Personen werden dann zu unserem Salonabend geladen. Und dies steht eben auch in der Tradition, die Anna hatte. Sie hat ja regelmäßig Salonabende stattfinden lassen, wo es eben auch zum intellektuellen Austausch gekommen ist. Und in dieser Tradition stehen eben hier diese Abende, Gräfin Anna bitte zum Tee. Und kann man, glaube ich, mit Recht und Fug sagen, wird ganz, ganz toll angenommen. Und es entstehen, glaube ich, mindestens genauso intensive Gespräche wie vor 150 Jahren.
Die Salonkultur als solche hat sie doch jetzt aber in Wernigerode nicht erstmalig erlebt, sondern die hat sie wo erleben können und dann sozusagen mitgebracht in ihre Grafschaft?
Also den ersten Salontag kann man sicherlich nicht festhalten, wo sie den erlebt hat, aber eben es gab ja mehrere Wohnortwechsel, wenn man so möchte. Also im Zuge der Aufgaben ihres Mannes gab es ja mal Wohnort in Hannover, in Wien, in Berlin. Und Berlin ist ja natürlich per se dieser Ort der Salonkultur und spätestens dort ist sie ja dann in dieses Thema eingeführt worden beziehungsweise hat es miterleben dürfen.
Sind denn irgendwie Aufzeichnungen überliefert über bekannte Zeitgenössinnen, die hier bei ihr auch im Salon geladen waren oder sie auch besucht haben?
Da müssen wir jetzt wieder einen Schnitt machen, das ist wieder dieses Quellenthema. Also da bin ich jetzt tatsächlich, also haben wir die Quellen nicht, also dass man das so...
Sehr legitim. Ja.
Also der eine Name nicht bekannt. Ich weiß, dass es hier so ein paar, ich sage jetzt mal auch aus der Stadt, ich sage mal Frau Pfarrerin oder sowas, aber es sind jetzt halt keine überregional strahlenden Namen, die mir zum jetzigen Zeitpunkt bekannt sind. Aber ich würde das eben nicht ausschließen, weil es diese Quellen, also die konnte ich einfach noch nicht sozusagen erforschen, wenn man so möchte.
Ja. Also ein weiteres Feld in Richtung Frauenorte, was man beleuchten kann, denn diese Salonkultur war ja unter anderem auch ein Aspekt, der reinspielte, dass die Anna hier die Frau ist, um die sich im Schloss Wernigerode besonders drehen sollte, wenn es um Thema Frauenorte geht.
Das und ihre soziale Tätigkeit. Also ach so, ich wollte vielleicht hier nochmal ein Gedicht vorlesen.
Wir betreten wir zwar einen männlichen Raum, der Rauchsalon.
Den Rauchsalon, ja.
Wo sich Otto nur mit seinen Männern zum Rauch zurückgezogen hat.
Oh ja, es riecht mächtig räucherig. Das kann man ja leider nicht hören, aber ich glaube, wenn wir uns eine Weile hier aufhalten, halten wir ein bisschen länger.
Genau.
Wir reichern jetzt das Herrenzimmer sozusagen mit weiblicher Lyrik an. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das eine Gedicht, was ich gerne vorlesen möchte, eben aus der Hand Anna zu Stolberg-Wernigerodes, bezieht sich auf ihre künstlerische Ader, ihr künstlerisches Wirken. Denn ich glaube schon, dass sie im Herzen da gerne auch noch mehr Zeit investiert hätte. Aber wie sie selber überschrieben hat, es hat nicht sollen sein. O Welt der Kunst, so reich und schön, mir war's, als müsste ich da hinein. Nun fühle ich's wohl, es sollt nicht sein und bleibe sehnend draußen stehen. Ich nade mich nur ganz verzagt, die holde Kunst an deiner Hand, wollte ich betreten dieses Land, doch war es wohl doch zu viel gewagt. Zu hoch ging meiner Wünsche Flug, wie es gekommen, weiß ich kaum. Ich wachte auf aus sel'gem Traum, der mich in Zauberwelten trug. Nun zieht's wie Heimweh durch mein Herz, das schöne Ziel so fern gerückt. Wer ahnend da hineingeblickt, dem bleibt ein leiser Abschiedsschmerz. Das andere, was ich jetzt noch zutragen möchte, ist eben eine Gelegenheitsdichtung aus Anlass des Schlossumbaus Wernigerode. 1981 wurde ja das Festsaalgebäude eingeweiht und anlässlich dieser Einweihung hat Anna auch ein Gedicht geschrieben und ich finde aber diese Schlussworte, die der Ahnherr spricht, sind eigentlich auch ein ganz gutes Motto für das, wie wir vielleicht jetzt Anna heute verstehen, weil es soll ja ein lebendiger Ort sein und ich finde, das sind so recht lebendige Schlussworte mit einem Wunsch, den man nur unterschreiben kann. Und zwar, zum Schluss sei mir nun noch vergönnt, der Richterspruch, wie man es nennt, ein Segenswunsch für dieses Haus, für alle, die gehen ein und aus. Wir wünschen, dass hier Gottes Güte stets wache, schütze und behüte. Es fühle jeder sich willkommen, den man im Schloss aufgenommen, und oft mag sich die Tür erschließen, viele liebe Gäste zu begrüßen. Die Herzen aber seien stets offen für treuen Glauben, Lieben, Hoffen.
Tatsächlich ein perfektes Schlusswort. Wenn ich es nicht mir überlegt hätte, dass ich die Frage auch an die Hausherrin stelle, ob sie einen Lieblingsort oder ein Lieblingsobjekt hat, was in Bezug auf zu Anna steht.
Also ich finde tatsächlich die Schlosskirche einen sehr spannenden Ort, also an sich, weil es so ein toller Ort ist, aber eben, weil er auch wirklich mit Anna verbunden ist, weil man auch diese ja heute noch sichtbaren Behänger hinterm Altarbereich sehen kann. Ich finde aber tatsächlich auch diesen kleinen Zwerg, über den wir gesprochen haben, ganz toll, also weil der, ja, ich finde, der hat auch so ein bisschen Humor, wie ich meine, also den man sich so anschauen kann. Also doch Objekte, die man vielleicht nicht gemeinhin mit einer Gräfin oder Fürstin in Verbindung bringt.
Ja, an der Seite ihres Mannes, Otto zu Stolberg-Wernigerode, der in höchste politische Kreise eingebunden war, hatte Anna also repräsentative Verpflichtungen, aber eben auch Möglichkeiten für ihr eigenes Wirken. Dies und noch viel mehr wird dargestellt in einem interessanten Rundgang durch das Schloss Wernigerode. Davon kann sich jeder und jeder auch überzeugen. Wie gesagt, bei einer der Führungen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Katrin Zickern, die Kustodin hier im Hause, aber auch alle MitarbeiterInnen der Schloss Wernigerode GmbH heißen Sie ganz herzlich willkommen. Und für alle Eltern, die gerne Märchen vorlesen, hier sei nochmal gesagt, wenn Sie hierher kommen mit Ihren Kindern, dann sehen Sie dieses Traummärchenschloss auch in echt.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.